HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen an diesem Sonntag in einer Zeit, in der so vieles anders ist als gewohnt. Vielleicht würdet ihr normalerweise mit Oma und Opa heute am Frühstückstisch sitzen oder mit Freunden einen richtig coolen Sonntagsausflug planen oder ihr wärt schon beim Fußballturnier der Kids. Jetzt ist alles anders und genau darüber wollen wir heute miteinander reden. Wie hat sich euer Leben zu Hause in Hessen verändert? Wie läuft es ohne Schule? Wie läuft es mit den Kindern? Welche coolen Nachbarschaftsaktionen habt ihr gestartet? Darüber sprechen wir heute an diesem Sonntag in unseren zwei gemeinsamen Stunden und ab 11 Uhr ist Dr. Stefan Sie bei mir im Talk, ein Experte, der beantwortet all unsere Gesundheitsfragen zum Thema Corona. Diese Fragen könnt ihr mir per WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder anrufen, eben unter der 0800 33 33 307. Ich bin Bärbel Schäfer und freue mich auf die nächsten zwei gemeinsamen Stunden an diesem besonderen Sonntag. Was für eine Woche. Wie haben Sie die eigentlich erlebt? Seit Montag keine Schule mehr. Die Kinder sind zu Hause, die meisten von uns haben Homeoffice, viele Geschäfte, Läden haben zu, Spielplätze, Parks sind gesperrt. Ab heute 14 Uhr tagt das Bundeskabinett wieder für weitere Beschlüsse und alles, um eben dieses unsichtbare, weltumspannende Virus zu stoppen, das Coronavirus. Was hilft dagegen? Ja klar, Abstand halten, zu Hause bleiben, häufig und gründlich die Hände waschen und vielleicht auch anderen helfen, denen, die besonders gefährdet sind. Wie einfach das geht, das weiß Clara Kornel aus Oberursel. Guten Morgen, Clara.
Guten Morgen, Bärbel.
Na, wie geht's dir?
Ich muss sagen, eigentlich geht es mir tatsächlich ganz gut. Ich bin in der luxuriösen Lage, Situation, dass ich hier sogar im Garten habe. Und
du bist wieder zu deinen Eltern gezogen, ne?
Genau.
Die haben nämlich den Garten. Also, wenn du nicht wieder in dein altes Kinderzimmer ziehst, sieht es noch so aus wie mit 14?
Nee, die haben hier alles neu eingerichtet und jetzt Gästezimmer, ganz schöne Gästezimmer draus gemacht. Und
also, normalerweise, du bist jetzt schon 28, arbeitest in der Personalentwicklung an der Goethe-Uni, bist eben, wie gesagt, wieder bei deinen Eltern. Wie fühlt sich das an? Versteht ihr euch?
Noch reißen wir uns nicht gegenseitig die Köpfe ab. Ja, es klappt gut. Also wir können uns in dem Haus ganz gut aus dem Weg gehen. Und wie gesagt, der Garten ist da. Das schöne Wetter hat ja auch dazu beigetragen, dass man da in den Garten gehen konnte.
Hat nicht jeder so eine ideale Situation, dass man dann Garten
eben, und
hat.
Und das habe ich in Frankfurt auch nicht. Deswegen bin ich jetzt für die Zeit rausgekommen.
Aber Clara, du hilfst auch ganz praktisch. Nicht nur dir selbst, sondern jemand anderem. Erzähl mal, was habt ihr gemacht?
Genau. Es gibt diese Plattform Quarantänehelden und da hatte ich einfach mal geguckt, ob man vielleicht irgendwie für anderen auch was Gutes tun kann, gerade weil ich ja auch nicht in der Risikogruppe bin und hatte da für Oberursel mal die Postleitzahl eingegeben und da war dann tatsächlich jemand, der jemanden gesucht hat, der für ihn einkaufen geht. Und dann hatte ich da mal hingeschrieben, dass ich das gerne übernehmen kann und dann hat sich die Frau bei mir gemeldet und hat mir telefoniert, sie hat mir gesagt, was sie braucht. Ja, dann bin ich da einfach kurz mit dem Fahrrad mal hingeflitzt und habe die Sachen für sie eingekauft und ihr dann gebracht und sie hat sich total gefreut und ja, das war ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Also das klingt einfach, zu helfen. Wie findet man sich? Man geht einfach auf diese Plattform quarantänehelden.de, kann man auch online auf hr3.de abrufen. Musst du da was bezahlen? Meldest du dich nur an? Wie geht das? Das klingt ja ganz unkompliziert.
War es tatsächlich auch. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, mich noch nicht mal angemeldet. Ich habe nur die Postleitzahl eingegeben. Und dann konnte ich mich da melden. Und die Person kriegt dann meine Daten, praktisch meinen Namen, meine E-Mail-Adresse. Und sie hat mir dann eine E-Mail geschrieben. Und dann haben wir halt eben vereinbart, was sie dann braucht. Sie hat mir dann auch gesagt, ja, wenn es das nicht gibt, dann das. Wenn es das nicht gibt, dann das. Also ich hatte dann viele Alternativen, weil man ja auch nicht weiß, ob man eben alles dann bekommt. Und das war echt super. Also die Frau selber hat eine Autoimmunkrankheit und darf deswegen das Haus nicht verlassen. Und war natürlich super dankbar, dass ich das dann für sie übernommen habe. Ich habe jetzt auch gesagt, nächste Woche werde ich dann auch nochmal für sie einkaufen gehen, weil, ja, wie gesagt, also wenn man da irgendwie Leuten was Gutes tun kann und helfen kann, dann finde ich das eine super Sache.
Genauso ist es, Clara. Du schenkst Hoffnung in einer schwierigen Zeit und es ist eben nicht schwierig, sich auf quarantänehelden.de anzumelden. Über die Postleitzahl läuft das und dort finden sich Menschen, die sich sonst natürlich eben überhaupt nicht begegnet wären. Wenn jeder von uns helfen will, dann könnt ihr auch auf hr3.de gucken. Da gibt es ganz unterschiedliche Hilfsplattformen. Wir haben da einiges für euch zusammengestellt. Ist eine tolle Sache. Ich danke dir, Clara, und schön vertragen mit den Eltern, ne?
Ja, danke.
Bis dann. Komm gut durch die Zeit und bleib gesund. Ja, danke.
Ihr auch. Danke. Ciao.
Es ist eine historische Herausforderung. So hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel die Corona-Krise diese Woche ja genannt. Und die ist eine Herausforderung eben für jeden Einzelnen von uns. Und besonders hart trifft das momentan eben viele Selbstständige, viele kleine Betriebe und natürlich Organisationen wie die Hessische Tafeln. Ein Drittel der 57 hessischen Tafeln hat schon zugemacht. Zum Beispiel in Melsungen, Fritzlar, in Bebra, in Gießen, in Grünberg, in Offenbach, in Dieburg, weil eben zu wenig gespendet wird und weil viele der ehrenamtlichen Helfer selbst im Rentenalter sind und damit natürlich ganz klar zur Risikogruppe gehören. Rund 100.000 Hessen trifft das eben hart, weil sie angewiesen sind auf die Lebensmittel von der Tafel. Einfach aufgeben ist aber überhaupt gar keine Option für Peter Wagner. Der ist Koch, der ist lange eben schon engagiert ehrenamtlich bei der Tafel in Homburg-Efze. Die musste natürlich jetzt auch zumachen. Guten Morgen, Peter.
Ja, schönen guten Morgen, Bärbel. Ich grüße dich.
Jetzt hast du aber gesagt, aufgeben ist keine Alternative. Wir halten hier zusammen. Du bist schon seit Tagen dabei, alles zu mobilisieren. In diesem Fall für die Nachbarschaftshilfe Schwalm-Eder. Wie sieht's bei dir denn gerade aus? Was organisierst du?
Ja, Bärbel, die Nachbarschaftshilfe Schwalm-Eder ist aus dem Grund entstanden, ganz genau, weil es viele Menschen gibt, die vorher zur Tafel und dergleichen gegangen sind, da schon in der Not waren und jetzt natürlich noch mehr in der Not sind. Ich selber war in der Situation, ich muss ein bisschen weiter ausholen, ich sage es ganz klar, ich bin Alkoholiker, im dritten Jahr trocken und war 12 Jahre lang Alkoholiker und habe Hilfe erfahren über Lebensmittel, über Spenden, die gesagt haben, Mensch, komm, du schaffst das. Und diese Situation sehe ich jetzt hier vor Augen und deswegen habe ich gesagt, es ist völlig klar, dass bestimmte Dinge, Geschäfte und Hilfen schließen müssen. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, wir müssen was auf die Beine stellen.
Ihr portioniert jetzt in kleinen Paketen die jüngeren Mitarbeiter genau. Der Nachbarschaftshilfe Schwalm-Eder für Menschen, die bedürftig sind, die sonst die Tafel in Anspruch nehmen. Aber erzähl mir mal, wie fahrt ihr denn dann die Spenden zu den Menschen hin?
Genau, also wir müssen noch ein bisschen weiter ausholen. Wir werden eine Anlaufstelle unter natürlich den ganzen Aspekten einrichten, dass sich registriert werden kann mit den Bezugsscheinen. Mhm. Dann kann man sagen, okay, ihr seid registriert, ihr müsst euch verpflichten, da zu sein, weil wir nicht das zweite Mal anfahren können.
Okay.
Zeit und Geld ist ganz wichtig dabei. Dann wird Touren, wir haben Disponenten, die das fachlich voll drauf haben, werden Touren zusammengelegt und werden dann die Lebensmittel, die eingesammelt worden sind, hier in Kühlwagen und Kühlschränken sortiert, abgepackt in Care-Paket, wie du es bereits gesagt hast, dann direkt zu den Kunden vor die Haustür. Die Kunden schmeißen dann 3 Euro da rein als Obolus, weil wir müssen Sprit bezahlen. Mhm. Und dann holen sich die Kunden diese Care-Pakete unten an der Tür ab. Es gibt gar keinen Kundenkontakt, nichts.
Und das ist deine Idee gewesen?
Das ist meine Idee. Ich bin der Initiator und habe viel Zuspruch dafür bekommen und deswegen auch die ehrenamtlichen Helfer. Aber wir brauchen noch mehr.
Aber Peter, sag mal, du hattest selbst eine Herz-OP. Du hast mir gesagt, du bist jetzt trockener Alkoholiker. Aber mit einer Herz-OP bist du doch eigentlich auch Risikopatient. Warum machst du das?
Richtig, ich muss was zurückgeben. Ich konnte tagelang, nächtelang nicht schlafen. Das hat mich mehr belastet als jetzt diese Arbeitorganisiererei und.
Was meinst du mit zurückgeben? Was genau ist das?
Zurückgeben, ich habe sehr viel Hilfe selber erfahren. Ich habe in Stresssituationen, in ganz schlechten Situationen, wo es mir nicht gut ging, Lebensmittel, Geldspenden und dergleichen erfahren. Deswegen will ich was zurückgeben.
Letzte Frage noch an dich, lieber Peter. Ich finde das so bewundernswert, dass du selber sagst, okay, obwohl auch ich ein Risiko gesundheitliches vielleicht trage, möchte ich etwas für die Gemeinschaft tun. Meinst du, wir gehen stärker mit unserer Gemeinschaft in der Familie, in der Nachbarschaft, im Kollegenkreis aus dieser Corona-Krise heraus?
Ich glaube ganz bestimmt, dass das so ist. Ich möchte gern jemanden zitieren, zwei Menschen zitieren. Zum einen, ich glaube, das war Helmut Schmidt, der gesagt hat, in der Krise erkennst du den wahren Charakter des Menschen. Danach lebe ich, seitdem ich trocken bin, ganz strikt. Und zum anderen unsere Frau Merkel, gemeinsam sind wir stark geschaffen, das tatsächlich. Das wird geschafft und wir werden einen ganz anderen Zusammenhalt und ein ganz anderes Miteinander erfahren. Bin ich fest von überzeugt.
Nachbarschaftshilfe im Schwalm-Eder-Kreis und ich bin auch sicher, wir schaffen es mit Menschen wie dir, lieber Peter. Vielen Dank für all die helfenden Hände. Tschüss. Ja, wir haben eine besondere Situation mit dem Coronavirus. Und wir haben uns gedacht, heute an diesem Sonntag, den 22. März, machen wir eine Sondersendung. Es gibt aber auch Leute, die uns Nachrichten hinterlassen hier in diesen Corona-Zeiten. Hört mal rein.
Hallo, liebes HR3-Team. In den letzten Zeiten hört man immer sehr, sehr großes Danke an die Rettungskräfte und die Krankenhäuser. Ich wollte mich einfach mal bei dem HR3-Team bedanken. Ihr müsstet den ganzen Leuten einfach gleichgestellt sein. Wir sitzen hier zu Hause und ihr haltet uns auf dem Laufenden. Immer und immer wieder erzählt uns, was in der Welt passiert. Und es ist so zur Routine geworden, dass man Radio hört und gar nicht mehr dran denkt, wie besonders ihr eigentlich seid. Von daher ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön.
Oh, liebe Sarah Kimmich aus Neuansbach, jetzt habe ich richtig Gänsehaut. Wir leisten nicht das, was Ärzte und Pfleger, Altenpfleger leisten, aber wir Journalisten sind auch für euch da. Einander helfen, ohne einander zu begegnen, das schenkt Hoffnung. Das erfahren wir heute hier an diesem Sonntag, weil ich frage euch ja, wie ist eure Woche eigentlich gelaufen? Es gibt ein gutes Gefühl in schwierigen Zeiten, eine Plattform, die uns eben genau das ermöglicht, einander helfen, ohne einander zu begegnen, ist hilfe-für-hilfe.de. Den Link dazu gibt's natürlich auch auf hr3.de. Und erfunden hat das ein Geschwisterpaar aus Egelsbach, Niklas und Annalena Bauder. Die beiden sind gerade mal 18 und 14 Jahre alt. Guten Morgen, Niklas.
Hallo.
Wie war die Woche für euch mit Homeschooling?
Ganz gut. Wir haben alles von der Schule per E-Mail bekommen und können das dann alles ganz entspannt bearbeiten.
Ja, und die Stimmung zu Hause ist wie?
Die Stimmung daheim ist auch gut. Mein Vater stand jetzt noch arbeiten, hat jetzt auch Homeoffice. Meine Schwester hat was zu tun, wir haben alles okay.
Ihr habt eine Plattform gegründet. An sich denkt man ja so mit 18, naja, vielleicht hast du anderes im Kopf. Ein bisschen chillen, ein bisschen zocken, keine Ahnung, mit Freunden treffen. Warum und wie bist du mit deiner Schwester auf die Idee gekommen, ich gründe mal eine Plattform zur Nachbarschaftshilfe? Erklär mir das.
Der Grund war meine Oma, und zwar gehört die zu der sogenannten Risikogruppe. Und ihre Alltagsaufgaben haben wir dann übernommen. Und bei den Alltagsaufgaben haben wir gemerkt, okay, es gibt auch andere Menschen, die das leider selber tun müssen. Und dann dachten wir uns, das kann so nicht gehen, und haben dann die Plattform ins Leben gerufen.
Wie kann man sich da anmelden? Ganz normal, online? Habt ihr schon viele Helfer? Sucht ihr noch Menschen, denen geholfen werden muss?
Man kann sich ganz normal anmelden, wie überall, mit einer E-Mail-Adresse. Und wir haben jetzt über 100 Helfer schon. Und klar, wir suchen immer mehr Helfer. Leute, die Hilfe brauchen, können sich auch gerne melden. Das kann man alles, können sich alle melden.
Funktioniert das in deiner Region oder funktioniert das dann bundesweit?
Das funktioniert in allen deutschsprachigen Ländern.
Und
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Und wie machst du jetzt bisher Werbung dafür? Wie geht das?
Die hauptsächliche Werbung mache ich über Facebook, stand jetzt, in verschiedene Gruppen, in Nachbarschaftshilfegruppen bundesweit. Und da war die Rückmeldung sehr positiv. Die Leute haben sich angemeldet, haben uns gesagt, die finden es so sehr schön, was wir machen, und würden uns gerne unterstützen.
Okay, gab es jetzt schon das erste Pärchen sozusagen, die sich gefunden haben von jemandem, der Hilfe sucht und jemand, der helfen will?
Das bekommen wir so gar nicht mit, weil die Leute können ihre E-Mail-Adresse mit eingeben und dann machen die das außerhalb der Website.
Okay.
Weil viele wollen es doch nicht öffentlich sagen, dass sie Hilfe brauchen.
Okay, also das merkst du schon. Ist da eine Art Charme dann oder wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube schon, mal öffentlich zuzugeben, dass man Hilfe braucht, ist auch, glaube ich, oft schwierig. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie nicht gerade zur Risikogruppe gehört, sondern irgendwas anderes ist.
Bist du denn so jemand, der computeraffin ist, dem das leicht fällt, so eine Plattform zu gründen? Oder hast du das jetzt auch alles das erste Mal gelernt?
Nee, die Seite haben wir geschrieben und vermarktet, aber die Technik hat hauptsächlich die Firma meines Vaters übernommen. Die haben uns da ganz tapfer unterstützt und mit viel Überstunden und allem.
Also müssen wir uns auch mal bei denen ganz kurz bedanken, oder? Ja, cool. Also plötzlich arbeiten, das stelle ich auf jeden Fall fest. Ich weiß nicht, ob dich das auch überrascht. Alle Generationen zusammen.
Hoffentlich.
Ja, genau. Also das heißt, wenn man alleinstehend ist, wenn man Hilfe braucht, wenn man zu einer Risikogruppe gehört, dann gilt das eben für alleinstehende Senioren. Du hast gesagt, bei deiner Oma, bei Großvätern vielleicht. All das findet man eben auf hr3.de. Jetzt wollte ich dich nochmal was anderes fragen. Ihr gehört ja zu einer Altersgruppe, die normalerweise auch viel in Gruppen unterwegs ist. Ne? Mal spielt man Basketball oder ist dann in den Auen an Kassel unterwegs oder im Main in Frankfurt zum Chillen in der Sonne. Was geht dir durch den Kopf? Weil diese Woche haben wir ja noch viele Jugendliche gesehen, die auch zusammen draußen unterwegs waren. Ärgert dich das oder eher nicht?
Ich verstehe es halt einfach nicht. Überall wird gewarnt und gesagt, hilf doch einfach mit, bleib daheim. So kann man Leuten helfen, so kann man es eindämmen. Und es ist halt einfach, ich finde es einfach nicht gut. Und ich würde auch hier nochmal sagen, bleibt einfach daheim und helft einfach Leuten, die Hilfe brauchen.
Gib mir nochmal ganz kurz deine Superschwester.
Hallo.
Hallo Annalena. Jetzt machst du so eine Plattform zusammen mit deinem Bruder. Machst du sonst auch viel mit dem gemeinsam oder bringt euch diese Corona-Krise jetzt zusammen?
Nein, also wir machen generell auch eigentlich viel gemeinsam.
Ja. Lernst du was in dieser neuen besonderen Woche, was Neues über deine Familie oder in dieser Situation?
Ja, also wir kennen uns eigentlich schon gut, aber man lernt immer wieder neue Sachen kennen.
Ja. Wie heißt eure Plattform? Nenn du die nochmal zum Schluss.
Platz für Hilfe.
Platz-für-hilfe.de. Ja, und wie ihr schon gesagt habt, es kommt auf jeden Einzelnen an, egal wie alt man ist, egal wo man ist, haltet eben Abstand, schränkt eure sozialen Kontakte ein. Nur so kriegen wir alle gemeinsam das Coronavirus in den Griff. Und ich danke euch beiden. Tolle Aktion von euch.
Dankeschön.
Passt auf euch auf. Tschüss. Ich habe jetzt am Telefon Nicole Sobotka, die kommt aus Bierstein-Völsberg, hat 3 Kinder und eben die Eltern mit einem Grippevirus auf der Intensivstation. Guten Morgen, Nicole.
Hallo, Bärbel.
Wie war deine Woche?
Ach, blöd.
Ja,
ganz blöd.
Ne? Ja, also erzähl mal, was war anstrengend?
Anstrengend, das Anstrengendste war eigentlich wirklich das Psychische, dass da jetzt die Mama und der Papa mit einem schweren Grippeinfekt und beidseitiger Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen sind, auf die Intensivstation. Beide ins Koma gelegt worden. Die Mama haben sie schon wieder. Mhm. Der Papa will einfach nicht. Da muss ich heute Nachmittag ins Klinikum zum Gespräch mit dem Arzt. Mhm. Und ja, die allgemeine Situation. Also wir kriegen das hier alles ganz toll hin. Die Kinder machen die Schule ganz toll in allen Fächern. Und ich denke, dadurch, dass sie jetzt das mit der Oma und dem Opa mitbekommen haben und wir eigentlich sowieso viele Kontakte haben zu älteren Personen, auch mal im Garten helfen und so, kamen die beiden Jungs dann gestern auf die Idee, Mama, lass uns doch einfach mal ein paar bunte Bilder malen, ein paar schöne Geschichten schreiben, so vom Leben außenrum. Und lass uns das einfach unserer Freundin mitgeben, die halt in Bierstein im alten Pflegezentrum arbeitet. Damit einfach die Menschen da sehen, es geht hier draußen weiter. Und wenn wir diese Zeit geschafft haben, dann sehen wir uns alle wieder.
Also, Nicole, du hast eine ganz, ganz anstrengende Woche hinter dir. Von daher erstmal Respekt hier von meiner Seite und ich denke von vielen HR3-Hörer und Hörerinnen. Eine Ausnahmesituation. Deine Eltern haben kein Corona, sondern sind eben mit einem schweren Grippevirus. Und die beiden Jungs, die sind 9 und 11, die malen jetzt Bilder und haben eben aus dieser Krise heraus gedacht, hey, es sind so viele andere Menschen eben auch im Altenheim, damit die nicht alleine sind, weil keiner kann die ja momentan besuchen, malen sie die Bilder und geben die dann, wie muss ich mir das vorstellen, draußen am Empfang dann ab?
Nein, wir haben eine Freundin, die arbeitet direkt im Pflegezentrum. Mhm. Und wir malen und schreiben dann halt, das heißt wir, ich guck zu und genieße das. Ne?
Die Kinder malen, du guckst zu. Was malen die denn zum Beispiel?
Ach, da sind so viele Sachen jetzt. Das war eine ganz bunte Blumenwiese, da war ein Traktor auf der Weide. Die Pferde, die um uns rumstehen, haben sie gemalt. Also die Erklärung war von den beiden, dass die Menschen dort sehen, das ganz normale Leben geht weiter und nach der Krise bleibt alles wie vorher. Wir sehen uns alle wieder, alle bleiben gesund.
Das versuchst du eben auch deinen Kindern zu vermitteln. 9, 11 und 16 sind deine 3. Der 16-Jährige mäht den Rasen zum Beispiel für die Nachbarn. Sagst du ihnen, weil diese Situation haben wir jetzt alle als Eltern, wir haben auch Sorgen vielleicht um den Arbeitsplatz, können wir die Miete weiter bezahlen. Sagst du ihnen, es wird danach alles gut oder wie löst du das?
Schwierig. Ich rede eigentlich relativ offen drüber, weil ich bin jetzt nicht so medizinisch unbewandelt, muss ich sagen. Ich erzähle auch wirklich klipp und klar, was gerade bei Oma und Opa passiert und auch, was ich so über den Virus weiß, was im Umfeld um uns rum passiert, wo wir drauf achten müssen, was passieren kann. Ne? Also die verstehen das eigentlich auch alles ja relativ altersgemäß relativ gut, sage ich jetzt mal.
Bist du stolz auf deine Kinder?
Oh,
weil die
ja
zeigen ja unglaublich viel Kreativität, aber eben auch Empathie und Solidarität.
Ja, total klasse, wirklich. Und der Große ist auch so schnell jetzt erwachsen geworden durch diese Phase.
Wie meinst du das?
Ach, vorher war es wirklich, muss ich dir ja glaube ich nicht sagen, mit 16 Gaming hier, Gaming da, ne? Und jetzt gerade ist es so, er setzt sich mit den Kleineren hin und macht nochmal Englisch mit denen, wenn ich das nicht ganz schaffe. Oder ich sage, Mama, setz dich hin, ich mache den Abwasch heute.
Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Klingt so, als lernst du deinen Sohn auch nochmal neu kennen und im Turboalter merken die, okay, der Spaß ist jetzt hier momentan mal ein bisschen vorbei, wir müssen alle an einem Strang ziehen.
Ja, genau so ist es auch.
Einfach was hast du denn für kleine Inseln, damit du für dich Kraft tankst? Weil Erschöpfungsmomente kommen ja sicherlich.
Momentan funktioniere ich nur, glaube ich, durch diesen Ausnahmezustand. Ich habe auch das Gefühl, ich habe wirklich betäubte Gefühle, ich kann nicht mal weinen. Also ich glaube, ich werde auch heute Nachmittag im Krankenhaus. Ich darf kurz zu meinem Vater mit Schutzkleidung, aber ich glaube, ich kann auch da nicht weinen. Hm. Ich weiß nicht, es ist einfach ein Funktionsmechanismus momentan. Ich kümmere mich um die ganzen Tiere, die hier rumlaufen, zusätzlich noch. Hm. Ja, wir nehmen die Hunde und gehen in die Felder, einfach nur spielen und toben und durchatmen, aber ich glaube, das kommt erst.
Das glaube ich auch. Also, zwischendurch wünsche ich dir einfach kleine Inseln, wo du ausatmen kannst oder wo du dich im Kreise deiner Familie, die ja echt, ich nenne die drei jetzt mal deine drei Superkids, ihr euch in den Arm nehmen könnt und du dich einfach anlehnst, vielleicht bei deinem Mann und dich fallen lassen kannst. Ich wünsche dir für deine Eltern alles Gute. Grüß sie von uns. Ich danke dir, liebe Nicole, dass du angerufen hast in diesen besonderen Zeiten und passt auf euch auf, ja?
Danke.
Und Gruß an deine Kiddies.
Mach ich.
Tschüss, die Tschüss. Drei kleinen Helden. Und du bist die Supermom. Ciao.
Ciao.
Die Zahlen machen einen ja ganz schwindelig. Das Robert-Koch-Institut warnt vor 10 Millionen Corona-Infektionen bis Juni, wenn wir es nicht gemeinsam schaffen, anders miteinander umzugehen. Bayern hat als erstes Bundesland schon eine Ausgangssperre verhängt. Rheinland-Pfalz, Saarland hat nachgezogen, hat Ansammlungen von mehr als 5 Personen untersagt. In Hessen sind es 4, weil dieses Virus anders scheinbar nicht zu bremsen ist. Wir haben uns heute den Internisten aus Frankfurt, Dr. Stefan Sie, eingeladen und wollen alle medizinischen Fragen beantworten. Guten Morgen, lieber Herr Dr. Sie.
Guten Morgen.
Wie war denn Ihre Woche in der Praxis?
Ja, es wirklich sind außergewöhnliche Zeiten auch in der Praxis. Definitiv sehr anstrengend. Die Routinetermine, die haben wir möglichst reduziert, also Routinevorsorgen, Check-ups und so weiter, um möglichst die Patienten natürlich vor Infektionen zu schützen. Mhm. Die Anrufe, die Ängste der Menschen haben erheblich zugenommen. Also meine Mitarbeiter sind vor allem am Telefon ganz erheblich eingespannt. Und auch die Mailkontakte haben erheblich zugenommen. Viele, viele Rückfragen über Tests, über bin ich infiziert, bin ich nicht infiziert, ich war im Skiurlaub gewesen, wie kann ich mich schützen, wie kann ich meine Angehörigen schützen. Also das hat ganz, ganz erheblich zugenommen und das Arbeiten ist ein ganz anderes als vor 4 Wochen.
Wie haben Sie das mit Ihren Mitarbeitern geregelt? Also tragen die jetzt Handschuhe und Mundschutz oder halten alle Patienten mehr voneinander Abstand? Weil wir brauchen sie ja.
Ja, also wir achten tatsächlich wirklich in der Praxis auf den nötigen Abstand. Wir haben in den Räumen, wo Patientenverkehr ist, überall natürlich Möglichkeiten zur Händedesinfektion für die Mitarbeiter sowieso, aber eben auch für die Patienten. Wenn engerer Kontakt besteht mit Menschen, die möglicherweise an dem neuen Coronavirus infiziert sein könnten, werden die in einem extra Raum dann untergebracht, damit sie gar nicht erst im Wartezimmer mit anderen Patienten dann in Kontakt treten können. Also wir versuchen, was da möglich ist in einer Hausarztpraxis, aber das ist sicherlich eine Gratwanderung.
Also herzlichen Dank nochmal, dass Sie sich heute an diesem Sonntag in der zweiten Stunde auch unseren Fragen von den HR3-Hörern und Hörerinnen eben stellen, weil Sie natürlich auch feststellen, auch in Ihrer Praxis, die Fragen sind einfach viele. Reicht denn noch gründliches Händewaschen und Abstand halten? Sie sagen, Sie machen das so in der Praxis. Wir alle haben es jetzt auch praktiziert, die letzten Tage natürlich. Ist das noch das, was einfach Regel Nummer 1 ist?
Also die Maßnahmen sind natürlich nach wie vor außerordentlich wichtig, das ist gar keine Frage. Aber wir erleben ja jetzt zurzeit, dass sich die Infektionszahlen hier in Deutschland alle 3 Tage verdoppeln. Und wenn dieser exponentielle Anstieg so weitergehen würde, würde das in sehr kurzer Zeit unser Gesundheitswesen massiv überlasten. Und was das für Konsequenzen hat, das erleben wir ja leider im Moment gerade in Italien. Und das gilt es natürlich auf jeden Fall zu vermeiden. Und das bedeutet, dass jeder, und zwar definitiv wirklich jeder Bürger, jede Mitbürgerin hier in Deutschland da gefragt ist. Wir müssen alle unser öffentliches Leben massiv einschränken. Wir müssen unsere sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren. Und zwar wirklich jeder. Nur so wird es uns gelingen, die Geschwindigkeit der Ausbreitung zu verlangsamen und um diese Überlastung des Gesundheitswesens möglichst zu vermeiden. Und nur so wird es uns gelingen, die Menschen, die ein hohes Risiko bei der Erkrankung haben, ein hohes Komplikationsrisiko, also chronisch Kranke, Immunsupprimierte, ältere Menschen, nur so wird es gelingen, diese zu schützen. Und dazu brauchen wir auch die Unterstützung von jungen Menschen, wo ich das so erlebe, dass viele von denen nicht wirklich Angst vor dem neuen Coronavirus haben, was wahrscheinlich auch für sie zutrifft, weil die in der Regel tatsächlich ja nur milde Verläufe haben, aber sie übertragen es natürlich weiter. Und nur wenn die mit im Boot sitzen und uns alle mit unterstützen, wird uns das gelingen.
Können wir es nicht weiter übertragen dann?
Dass es eben nicht zum völligen Kollaps kommt.
Lassen Sie uns mal anfangen. Die erste Frage kommt von Christina Lick aus Frankfurt. Und viele sind ja heute im Homeoffice gewesen, nicht nur heute, sondern die Woche über. Und trotzdem sagt man ja, wenn ich alleine laufen gehe, um zwischendurch auch mal Energie ein bisschen loszuwerden, stellt sich eben diese Frage, die hat uns Susanne Keune aus Butzbach gestellt, aber eben auch Christina Lück aus Frankfurt. Hören Sie mal eben ganz kurz rein, Herr Doktor. Kurze Frage, kurze Antwort.
Ja, hallo, hier ist die Christina. Kann ich mich denn von der ausgestoßenen Atemluft eines Vorbeijoggenden oder Radfahrers oder auch Spaziergängers anstecken?
Häufig gestellte Frage.
Also Sport ist natürlich auf jeden Fall sinnvoll und man sollte es für sich alleine tun und Abstand halten zu den anderen Joggern. Und dann ist das Infektionsrisiko in der freien Natur absolut gering.
Okay, nächste Frage, die kommt von ganz, ganz vielen. Bringt es jetzt noch was, wenn wir uns gegen Grippe oder Pneumokokken noch impfen lassen?
Beide Impfungen schützen ja nicht vor der Infektion mit dem neuen Coronavirus, sondern schützen nur vor anderen Infektionen, die uns auch bedrohen. Und wenn ich das jetzt, wenn ich alles, was ich tun kann, um solche Infekte zu vermeiden, gerade wiederum Risikogruppen, ist absolut sinnvoll. Aber vor dem Corona sind wir damit natürlich nicht geschützt. Also ja, die Antwort ist richtig. Die Antwort lautet ja, natürlich, die Impfung ist sinnvoll für die Risikogruppen, aber nicht für die gesamte Bevölkerung.
Mhm. Die, die jetzt nicht zur Risikogruppe gehören, gehen natürlich in den Supermarkt oder einer von der Familie macht das regelmäßig. Häufig gestellte Frage von unseren HR3-Hörer und Hörerinnen ist, was ist mit Obst und Gemüse? Eine Frage, die uns eben immer wieder erreicht. Kann ich mich über Lebensmittel, vielleicht auch die Verpackung dann vom Waschmittel oder von der Zahnpasta, kann ich mich davon anstecken? Lebt das Virus darauf weiter?
Also der hauptsächliche Ansteckungsweg sind Tröpfcheninfektionen von Mensch zu Mensch und Schmierinfektionen oder über Essen, Nahrungsmittel. Das spielt eine absolut untergeordnete Rolle und das ist auch gerade vom Bundesamt für Risikoforschung nochmal bestätigt worden. Also nein, davon müssen wir keine Angst haben.
Eigentlich, lieber Herr Sie, wären Sie, glaube ich, auch diese Woche im Skiurlaub gewesen, oder?
Das ist richtig, mit zwei Schulfreunden ein verlängertes Wochenende im Vorarlberg, ja.
Es gibt Kollegen, die sagen, okay, wir machen jetzt die Praxis zu, wir sind nur noch telefonisch zu erreichen. Habe ich auch diese Woche gehört von Internisten. Was halten Sie von den Kollegen?
Ja, also wir versuchen möglichst viel auch telefonisch abzuarbeiten und jetzt in den nächsten Tagen auch eine Videosprechstunde zu installieren. Aber es wird natürlich nicht ohne persönlichen Patientenkontakt abgehen, weil es gibt ja auch noch andere Krankheiten, weswegen die Leute zum Arzt gehen müssen. Und die Menschen müssen wir ja auch noch weiter versorgen.
Generell würden viele Hessen sich gerne testen lassen, weil sie zum Beispiel über Fasching Skifahren waren. Wann macht so ein Test eigentlich Sinn? Was würden Sie sagen?
Also getestet werden nach wie vor nur die Menschen, die symptomatisch sind, also mit grippalen Symptomen, Husten, trockener Husten und Fieber. Und die entweder Kontakt hatten innerhalb der letzten 14 Tage mit jemandem, der an Corona erkrankt ist oder der aus einem Risikogebiet innerhalb der letzten 14 Tage zurückgekommen ist. Mhm. Asymptomatische Patienten würden wir nicht testen.
Okay, jetzt holt ja unser Außenminister alle Urlauber aus allen Gebieten zurück. Die Lufthansa macht da eine wirklich außergewöhnliche Rückholaktion. Müssten all diese Urlauber nicht auch getestet werden oder zumindest in häusliche Quarantäne, freiwillige Quarantäne?
Also das Letztere sicher ja. Vor allem, wenn Sie aus Risikogebieten zurückkehren, dann sollten Sie, auch wenn Sie keine Krankheitssymptome zeigen, für 14 Tage in eine freiwillige häusliche Isolation gehen, um die Umgebung zu schützen.
Ich habe hier eine Frage von Harald Brückmann aus Walldorf. Der sagt, ein Kollege von mir ist Corona-positiv. Er arbeitet auf einem anderen Stockwerk, aber wir benutzen denselben Lift. Soll ich mich auch testen lassen?
Wie gesagt, wenn der Herr Brückmann asymptomatisch ist, nein. Und ansonsten auch nur, wenn er engeren Gesprächskontakt zum Beispiel hatte mit dem Kollegen, mit dem erkrankten Kollegen über 15 Minuten, quasi von Angesicht zu Angesicht. Aber nur weil sie denselben Aufzug teilen, ist das kein Grund. Da ist das Infektionsrisiko außerordentlich gering.
Wir verlassen uns ja alle zurzeit gerne auf Zahlen. Das Robert-Koch-Institut gibt sie raus. Wo informieren Sie sich denn über die aktuellen Zahlen? Machen ja viele Ärzte, müssen ja vielleicht auch mal gucken zwischendurch.
Also was ist Ihre ganz Quelle? Klar, das Robert-Koch-Institut ist eine wirklich sehr gute Quelle, auch für uns Ärzte. Gar keine Frage. Die Zahlen ein bisschen aktueller sind auf dieser Website von der Johns Hopkins Universität immer noch sehr gut nachzuprüfen. Und darüber hinaus für medizinische Laien kann ich nur sehr empfehlen, die Seite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die das noch ein bisschen laienverständlicher alles gut aktualisiert immer.
Aber wenn viele Menschen jetzt einfach zu Hause bleiben, ich sage jetzt mal nur zu Hause bleiben, in Anführungsstrichen, ganz fetten Anführungsstrichen, ne, dann ist dann vielleicht nicht die Dunkelziffer von Corona-Infizierten viel größer als die Zahlen zum Beispiel vom RKI-Robert-Koch-Institut?
Also davon müssen wir auf jeden Fall ausgehen, dass es eine erhebliche Untererfassung der Infektionszahlen geben wird. Gibt es auch mathematische Modelle dazu, die schwanken so, dass die wirklichen Fallzahlen ca. 10- bis 20-fach höher liegen. Aber das ist im Grunde nicht wirklich wissenschaftlich begründet. Das sind Vermutungen, wissen tun wir das nicht.
Mhm. Wollen wir noch mal ganz kurz über die Gesundheitsämter reden? Bei vielen hessischen Gesundheitsämtern heißt es ja inzwischen, wir testen die schweren Fälle. Die anderen bleiben bitte einfach zu Hause in Quarantäne. Manche Gesundheitsämter testen gar nicht mehr, zum Beispiel wie im Wetterau oder im Werra-Meißner-Kreis. Warum? Wie kann das sein? Erklären Sie uns das.
Im Grunde ist das eine sehr pragmatische Vorgehensweise und das wird in den nächsten Wochen auch noch zunehmen, weil letztlich die Erkrankungszahlen steigen exponentiell, aber die Laborkapazitäten können da ja gar nicht mehr mithalten. Das heißt, wir werden uns zunehmend darauf beschränken müssen, Patienten mit einem hohen Komplikationsrisiko, da sind wir wieder bei den alten Immunsupprimierten und chronisch Kranken, die werden wir testen müssen, um schon wirklich rasch zu erkennen, ob da möglicherweise Gefahr im Verzug ist. Die Jungen, die einen ganz blanden Verlauf haben, ja in der Regel, da wird man sich auf die klinischen Symptome verlassen, denen die häusliche Isolation empfehlen und regelmäßige Rücksprache mit dem Gesundheitsamt oder dem Hausarzt, telefonisch natürlich, um eine drohende Verschlechterung zu erkennen. Der Test würde an der Vorgehensweise nichts ändern für diese Menschen.
Wenn ich diese Symptome habe, lassen Sie uns das einfach noch mal einmal sagen. Wie ist dann die Kette? Rufe ich zuerst meinen Hausarzt an? Melde ich mich bei einem Gesundheitsamt, was noch Anrufe entgegennimmt? Was würden Sie raten, Dr. See?
Das ist schon richtig so, wie Sie es sagen. Also im Prinzip den Hausarzt anrufen. Wenn der sich nicht dazu in der Lage sieht, das einzuschätzen, dann sind natürlich Ansprechpartner die Gesundheitsämter oder außerhalb der Sprechzeiten und am Wochenende tatsächlich die Hotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, die auch die Testzentren hier in Hessen koordinieren, die 116 117.
Wenn ich so einen Test vielleicht auch gemacht habe oder wenn ich zu Hause war, ich hatte die Symptome und das ist alles ausgeschwitzt und vorbei, kann man dann sagen, wenn ich einmal durch bin, bin ich dagegen immun gegen das Virus? Oder ist das naiv, das zu denken?
Nein, davon können wir schon ausgehen. Das wird so sein, dass wir Antikörper entwickeln, die uns dann vor erneuten Infektionen schützen. Was wir allerdings nicht wissen, ist, wie lange diese Antikörper uns tatsächlich schützen. Ob das nur 2-3 Jahre sind oder lebenslang, wie nach einer durchgemachten Masern- oder Windpockeninfektion, das ist noch vollkommen offen. Das wird erforscht, aber da gibt es noch überhaupt gar keine Daten dazu.
Wenn Sie heute ein Niesen hören, dann denken Sie, was?
Na, die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach nur erkältet ist, immer noch höher als Corona erkrankt.
Sie sind einfach so entspannt. Nein, sind Sie natürlich nicht nach dieser anstrengenden Woche. Also, wir fangen an mit den Fragen, die uns die Hörer hier stellen, lieber Dr. Sie. Der erste ist Burkhard Lenz, der kommt aus Frankfurt und sagt, Moin Bärbel, ich möchte ja die Gastronomie weiterhin unterstützen und zumindest die Pizza nach Hause bestellen. Ist das aus medizinischen Aspekten okay unter den Gesichtspunkten Herstellung, Transport, Anfassen, Bezahlen? Gibt es da Risiken?
Das ist sicherlich eine sehr gute Idee in jeder Hinsicht und auch medizinisch vollkommen in Ordnung. Schmierinfektionen über Oberflächen oder Nahrungsmittel spielen so gut wie gar keine Rolle bei den Infektionsketten. Und solange uns der Pizzalieferant nicht ins Gesicht hustet, wenn er uns die Pizza vor die Tür stellt, ist das absolut in Ordnung.
Peter Schneidmüller aus Bad Wildungen sagt, Atemschutzmasken helfen ja angeblich, andere Menschen nicht anzustecken. Warum ist es dann nicht Pflicht, dass jeder Mensch eine trägt, um eben die Ansteckungsrate zu verringern?
Das ist praktisch einfach gar nicht umsetzbar, weil wir einen absoluten Mangel an Atemschutzmasken haben, also selbst in den medizinischen Bereichen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die Krankenhäuser und die Arztpraxen überhaupt wieder genügend Masken zur Verfügung haben, um den Alltag zu stemmen, wo wir ja sehr viel natürlich mit infektiösen Sekreten zu tun haben. Wenn für die Bevölkerung würde es nur Sinn machen, wenn es wirklich jeder trägt, und zwar ausschließlich jeder, um andere vor der Ansteckung zu schützen. Als Eigenschutz ist das sowieso nur bedingt sinnvoll und insofern, das wird sich für ein so großes Land jetzt aktuell überhaupt gar nicht umsetzen lassen, weil
wir
es einfach gar nicht.
Wundert Sie das nicht auch ein bisschen, dass ein Land wie unseres, ein großes, bevölkerungsreiches Land, ein reiches Land, nicht genug Atemschutzmasken hat?
Ja, das hat mich tatsächlich überrascht, das muss ich zugeben. Und das ist sicherlich auch einer der Punkte, dass wenn wir das alles dann irgendwann hoffentlich gut überstanden haben werden, wo man solche Dinge definitiv auch nochmal klären und besprechen muss und besser bevorraten muss. Ja. Aber das muss noch warten im Moment.
Thomas Hessdörfer aus Niederau, der sagt, warum ist eigentlich die Aufregung beim Coronavirus so groß? Wir hatten doch Ebola, wir hatten SARS und so weiter, auch weit verbreitete Viren. Da war es doch gefühlt wesentlich ruhiger. Ist Corona wirklich so gefährlich?
Es ist durch die Geschwindigkeit der Ausbreitung tatsächlich sehr gefährlich, durch diesen exponentiellen Anstieg. Und das hat einfach damit zu tun, dass es ein komplett neues Virus ist. Es ist überhaupt nicht irgendwie ähnlich zu den bei den Menschen schon vorhandenen endemischen 4 Coronaviren, mit denen wir uns alle schon mehrfach angesteckt haben im Laufe unseres Lebens. Es ist komplett neu. Das heißt, keiner von uns hat einen immunologischen Schutz. Mhm. Und jeder von uns wird, es sei denn, es kommt rechtzeitig eine Impfung, jeder von uns wird irgendwann damit auch erkranken. Zumindest die Hochrechnungen sind mindestens mal 70% der Bevölkerung. Und das ist es eben, was die Situation derzeit so gefährlich macht. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbreitet bei einer völlig ungeschützten Bevölkerung.
Also, danke, Doktor. Die Frage beantwortet, hoffentlich für Thomas Hessdörfer aus Niederau. Die Inkubationszeit ist bekannt, die Quarantäne 14 Tage ist sinnvoll, aber wie lange bin ich denn dann wirklich krank? Hier ist jemand, der unbekannt bleiben möchte mit dieser Frage. Können Sie damit was anfangen?
Ist tatsächlich, gibt es schon, also die meisten Menschen sind nach 14 Tagen wieder gesund. Und
das heißt, ich kann dann auch wieder, wenn ich einen Arbeitsplatz habe, an den ich fahren muss, auch dort wieder hin?
Das kann man dann, wenn man denn auch wieder symptomfrei ist. Das ist so ein bisschen die kleine Einschränkung. Also in der Regel ist das nach 14 Tagen ausgestanden. Für den Fall, dass die Symptome, also zum Beispiel der Husten oder der, wenn man doch eine Schnupfennase hat, noch etwas länger anhält, dann sollte man warten, bis das wirklich klinisch komplett abgeklungen ist. Dann noch 2 Tage darüber hinaus und dann kann man wieder zur Arbeit. Dann ist man sicherlich nicht mehr ansteckend.
Letzte Frage von Silke Zeller aus Frankfurt-Kallbach. Die ist Friseurmeisterin und fragt, sie muss ja Menschen unmittelbar anfassen. Wie kann sie sich schützen? Handschuhe oder Mundschutz?
Finde ich für Friseure wirklich ganz schwer zu beantworten, weil sie sind ja wirklich sehr nah dran am Kunden. Und der Mundschutz als Eigenschutz ist, das hatte ich eben schon erklärt, tatsächlich nur sehr eingeschränkt wirksam, muss dann auch ständig gewechselt werden, wird praktisch nicht umzusetzen sein, weil es die ja gar nicht mehr gibt. Die Handschuhe spielen keine große Rolle. Über Haut können wir uns nicht anstecken und vor Schmierinfektionen, die eh nur eine geringe Rolle spielen, schützt es nicht. Also bei Friseuren würde ich tatsächlich denken, der beste Schutz ist, im Moment den Laden zumachen, ganz ehrlich gesagt.
Das ist eine harte Empfehlung, weil das kann natürlich an die Existenz dann gehen, ne?
Ja, das ist sicherlich so. Aber besser als sich selber anzustecken oder das Virus dann in dem Friseursalon weiter zu verbreiten.
Sagt Dr. Stefan Sie, Internist und Hausarzt aus Frankfurt. Schon mal bis hierhin danke. Wir stellen fest, viele sind innerlich sehr unruhig und sehr aufgewühlt. Es gibt die einen, die sehr, sehr nervös sind und die anderen sagen, ach komm Leute, ist doch alles nicht so schlimm. Jetzt sitzt ja das Bundeskabinett heute ab 14 Uhr zusammen. Was wünschen Sie sich denn, was der Gesundheitsminister und die Kanzlerin, ich meine, es wird ja alles auf Länderebene entschieden, aber was noch an Maßnahmen folgt aus Medizinersicht?
Ja, das ist tatsächlich schwer zu beantworten. Also aus Medizinersicht würde ich sagen, ich hoffe sehr, dass bei allen Maßnahmen, die noch ergriffen werden, man genauso wie ich das als Arzt bei meinen Behandlungen auch macht, dass man immer Nutzen abwägt. Und das betrifft eben die Politiker genauso. Also auch den Nutzen der Entscheidungen, zum Beispiel noch restriktivere Ausgangssperren und so weiter und gegenüber den Risiken, die das natürlich ja auch alles beinhaltet. Bislang finde ich es in Deutschland, ist meine persönliche Meinung dazu, dieses sehr schrittweise Vorgehen, alles in allem relativ pragmatisch und maßvoll. Wenn wir allerdings dazu kämen, diese Ausgangsbeschränkungen noch besser zu überwachen, das fände ich tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme, um wirklich die Kontakte einfach einzuschränken.
In einigen Ländern werden ja schon Drohnen eingesetzt, um genau das eben zu checken. Also da werden die Maßnahmen dann schon ein bisschen höher. Aber Sie sagen, appellieren an den gesunden Menschenverstand, eben zu Hause zu bleiben. Viele halten das ja eben auch ein. Ich glaube, die meisten haben es jetzt auch tatsächlich verstanden, aber Kontrollen noch etwas verschärfen. Wollen wir noch ein paar Fragen abarbeiten hier? Ich habe ja sonst immer im letzten Block den Fragenhagel. Dieses Mal ist ja heute eben einer zum Thema Corona. Sind Sie bereit? Wir haben noch einiges reingestellt hier an Fragen. Ein anonymer Anrufer oder Anruferin fragt, dürfen auf 20 Quadratmetern 4 Personen arbeiten?
Da kenne ich die Vorschriften nicht. Dürfte mit dem Abstand aber schwierig werden wahrscheinlich.
Ja. Ralf Herbert aus Walburg in Nordhessen fragt oder gibt einen Tipp: In Flüssigseife einen Schuss Geschirrspülmittel rein. Dadurch die Fettlösekraft erheblich höher ist und der Mantel des Virus zerstört wird. Stimmt das?
Das stimmt. Das ist auch sicher ein guter Tipp. Seife alleine reicht wahrscheinlich aber auch vollkommen aus.
Okay. Panikmache oder ernsthafte Bedrohung haben wir eigentlich schon ein bisschen geklärt, oder? Nochmal kurze Antwort von Ihnen dazu. Was ist dieses Coronavirus, Ihrer Einschätzung nochmal?
Also es ist durch die Geschwindigkeit der Ausbreitung, ist es eine ernsthafte Bedrohung, tatsächlich sowohl gesundheitlich als auch für unsere gesamte Gesellschaft. Panikmache, davon sollte man es aber fernhalten und deswegen auch wirklich nur über seriöse Medien informieren und nicht allen möglichen WhatsApp-Kettenbriefen auf den Leim gehen oder irgendwelchen unseriösen Informationen. Das schürt nur weiter die Panik, verschlimmert die Situation. Also ernst nehmen ja, aber keine Panik.
Deswegen können Sie noch mal deutlich sagen, was empfehlen Sie als Informationsquelle? Weil, wie Sie es gerade erwähnt haben, es gibt ganz viele falsche Inhalte, ganz viele komische Nachrichten jetzt via WhatsApp und sonst auch im Netz. Wo kann man Infos bekommen, ohne gleich den Hausarzt anrufen zu müssen? Seriöse Informationen natürlich.
Ja, seriöse Informationen für Laien gut aufbereitet auf der Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Natürlich auch beim Robert-Koch-Institut. Da gibt es jede Menge Fragen und Antworten zu den wirklich drängendsten Fragen, auch sehr praktische Empfehlungen. Bei den öffentlich-rechtlichen Medien und Zeitschriften und so weiter ist das auch alles in der Regel, würde ich sagen, alles sehr seriös und fundiert.
Das würde ich jetzt
mal
bestätigen.
Rest lassen wir weg.
Genau, wir haben es eben schon gesagt, aber die Frage kommt wirklich zigfach. Wenn man jemand mit grippeartigen Symptomen zum Arzt eine Woche krankgeschrieben wurde, dann sind die Symptome weg. Wie kann man sich verhalten? Kann man einfach wieder normal arbeiten gehen? Da scheinen viele Hörer und Hörerinnen Kollegen oder Kollegen zu haben und sind dort etwas skeptisch.
Also man sollte 2 Tage auf jeden Fall symptomfrei sein und dann kann man mit einem vertretbaren Risiko wieder zur Arbeit. Ausnahmen gibt es, wenn ich in Berufen arbeite, mit Menschen zusammen, die ein sehr hohes Risiko für einen komplikationsreichen Verlauf haben. Also sprich, wenn ich als Krankenschwester oder als Krankenpfleger oder im Altenheim arbeite, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Menschen dann vorab nochmal getestet werden. Aber für alle anderen ist es nicht nötig und letzten Endes auch praktisch gar nicht mehr umzusetzen.
Was erwarten Sie denn für die nächste Woche in Ihrer Praxis?
Gut, die Erkrankungszahlen und die Nachfragen werden weiter zunehmen. Bis die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, in den letzten Tagen greifen, müssen wir rechnen, das wird 10 bis 14 Tage dauern. Das heißt also, die nächsten 1 bis 2 Wochen wird es einfach jeden Tag immer mehr werden und damit werden wir uns auseinandersetzen müssen.
Wie bleibt man da ruhig? Sie sind kein Psychologe, aber ich kann mir vorstellen, dass die Anspannung dann steigt. Das wären dann ja die Zahlen vom letzten Wochenende, als es so super warm war und ganz, ganz viele noch draußen waren. Da hatten die Cafés noch geöffnet. Diese Patienten kommen dann in der nächsten und übernächsten Woche dann auch in Ihre und in viele anderen Praxen. Wie bleiben wir alle ruhig, weil die Zahlen uns ja vielleicht nervöser machen?
Klar, also ich finde schon, also jetzt für mich persönlich und auch für meine Mitarbeiter, wir versuchen uns jeden Tag mindestens einmal zusammenzusetzen, gut zu informieren. Und für mich als Privatperson, da treibt mich natürlich auch so einiges um. Ich habe Familie, ich habe Eltern, um die ich mir auch letzten Endes natürlich Sorgen mache oder um Freunde, die eventuell betroffen sein könnten und so weiter. Aber da auch wirklich mal die Empfehlung, mal abzuschalten, nicht den ganzen Tag aufs Smartphone zu gucken, was poppt für eine nächste Meldung hoch, sondern wirklich auch mal sich mit anderen Dingen beschäftigen, mal vielleicht gemeinsam was spielen oder irgendeinen lustigen Film gucken oder wenn es das Wetter zulässt, eben alleine oder zu zweit rausgehen und spazieren, damit man nicht nur immer an diesem Rad weiterdreht und sich nur noch mit diesem Thema beschäftigt. Das führt zu nichts.
Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu wissen, was Sie gerade gesagt haben. Auch die Ärzte und die Pfleger, die ganzen Krankenschwestern, alle, die im Supermarkt arbeiten, haben natürlich auch Familie, um die sie sich dann auch Sorgen machen und da auch belastet sind. Von daher meine allerletzte Frage an diesem Sonntag noch mal an Sie. Die Schulen bleiben ja geschlossen bis nach Ostern. Was glauben Sie, wann wird normales Leben wieder anlaufen? Ist ein bisschen eine hypothetische Frage.
Da gucke ich jetzt mal in die Glaskugel, die bei mir am Schreibtisch steht. Aber meine Befürchtung ist, ich habe mich gestern mit meinem Sohn lange drüber unterhalten. Er schreibt morgen seine erste Abiturklausur und wird hoffentlich die nächsten beiden Wochen das auch wirklich jetzt gut über die Bühne bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schule nach den Osterferien wieder mit normalem Unterricht beginnen wird. Das sehe ich in absehbarer Zeit alles leider noch nicht.
Also da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Ich glaube, es wäre alles leichter für uns, wenn man wüsste, okay, jetzt 8 Wochen müssen wir da durch. Aber so ist es natürlich leider nicht. Wir drücken alle Ihrem Sohn die Daumen, ja, ganz Hessen jetzt und alle HR3-Hörer und Hörerinnen, dass das morgen mit dem Abi klappt. Wir bedanken uns bei Ihnen, bei Ihrem Praxisteam und allen Ärzten und Ärztinnen und sagen einfach mal Dankeschön, lieber Dr. Sie, dass Sie heute für uns am Ohr waren und alle Fragen beantwortet haben.
Ja,
Dankeschön.
Sehr gerne.
Passen Sie gut auf sich auf. Bleiben Sie gesund, das hören wir alles. Helfen Sie Menschen, die jetzt Hilfe brauchen. Wir waren heute für Sie da bei HR3 mit dieser Sondersendung. Und tschüss, Bärbel Schäfer.
HR3. HR3. Zu Hause in Hessen.